zu Hause, in der Gemeinde, wohin du gehörst. Und ich freue mich, dass ich Arthur wiedersehen kann. Schön, dass du da bist. Ja, und ich freue mich, einen jungen Mann heute kennengelernt zu haben. Ja, du kommst, glaube ich, aus Amerika. Ja, willkommen. Happy Sabbat. Ja, schön, dass du da bist. Ja, die Eltern haben schon geweint, haben schon auf dich gewartet. Ja, so, aber jetzt bist du da. Das ist schön für die Eltern, für die Schwester. Da ist noch ein Bruder. Ja, naja, er wird auch bald kommen. Ja. Hoffen wir, auf jeden Fall. Es ist schön, liebe Geschwister, wenn wir zum Gottesdienst kommen und wenn wir dann auch besonders zum Abendmahl-Gottesdienst kommen. Wenn wir so zusammenkommen zum Abendmahl-Gottesdienst und das ist dann unterschiedlich. Manchmal ist man müde, Jörg, man hat Dienst gehabt die ganze Nacht, aber der Heilige Geist wird dich wach halten, davon bin ich überzeugt. Wenn es nicht geht, kannst du ein kleines Nickerchen machen. Ja. Und wir kommen dann mit einem dankbaren Gefühl, weil wir zum Tisch Gottes kommen, weil wir wissen, uns von Gott getragen, weil wir wissen, dass er uns stärken will, uns ermutigen will, weil wir mit verschiedenen Erfahrungen kommen, mit positiven, negativen. Und Jesus Christus will uns vergeben, er will uns neu versichern, dass er uns liebt, dass er uns annimmt. Jesus Christus will uns versichern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann sagt er, Abendmahl ist eine Möglichkeit, wo man den Bund mit Gott wieder erneuern kann, wo man wieder ins Reine mit Gott kommen kann, miteinander kommen kann. Dafür ist das Abendmahl da. Und wir brauchen das. Wir brauchen das als Einzelne, wir brauchen das als Gemeinde, wenn wir gemeinsam unterwegs sind in das Reich Gottes. Und manchmal kommen wir auch so mit einem Gefühl, ich freue mich, dass heute Abendmahl ist. Ich komme, weil ich die Geschwister sehen kann, weil ich mit Christus Gemeinschaft haben werde. Ich komme einfach, weil ich vom Tisch Gottes essen kann und darf. Manchmal kommen wir aber auch mit einem Gefühl, ja, eigentlich darf ich nicht. Ich bin unwürdig. Ich habe Schlimmes gemacht. Ich habe Schlimmes gesagt. Kann ich kommen? Darf ich kommen? Solche Gedanken besuchen uns auch manchmal. Und manche bleiben dann zu Hause und sagen, heute nicht, nächstes Mal vielleicht. Ich sage euch, kommt, egal was passiert ist, egal welche Gefühle jetzt ihr habt, egal welche Gedanken euch beschäftigen, es ist wichtig, dass wir kommen. Das ist einfach wichtig. Und deswegen wollen wir heute einen Text lesen, der uns Sicherheit geben soll in unserem geistlichen Leben, in unserem Leben, in der Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt den Römerbrief aufschlagen und dort Kapitel 8, die Verse 26 bis 39. Kapitel 8. 26 bis 39. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nur hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Christi, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das schreibt Paulus der Gemeinde in Rom. Und am Ende dieses Textes, den wir gelesen haben, sagt Paulus: Ich bin gewiss, ich bin sicher, dass uns nicht von der Liebe Christi trennen kann, scheiden kann. Ich bin sicher. Ich habe mir die Frage gestellt, woher nimmt Paulus diese Sicherheit, diese Gewissheit? Warum kann er so sicher sein, dass nichts von der Liebe Christi trennen kann? Sicherheit brauchen wir. Wir brauchen sie unheimlich. Heute Morgen haben wir unser Haus verlassen, unsere Wohnung verlassen und wir wollen doch sicher sein, wenn wir nach Hause kommen, dass wieder alles da ist, dass keiner eingebrochen ist. Wir brauchen diese Sicherheit. Wir brauchen diese Sicherheit, am Montag oder wann auch immer wieder zur Arbeit gehen zu können, weil der Chef uns nicht gefeuert hat. Wir brauchen diese Sicherheit. In jedem Bereich unseres Lebens brauchen wir das. Als Gemeinde auch. Wir wollen doch nächsten Sabbat wieder zum Gottesdienst kommen. Und wir brauchen diese Sicherheit, diese Gewissheit, dass die Gemeinde noch da ist, dass die Geschwister kommen, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Wir brauchen diese Sicherheit auch in Bezug auf die Zukunft, dass Jesus kommt und wir einmal in seinem Reich sein werden. Wir brauchen das. Aber woher nimmt Paulus diese Sicherheit und können wir auch diese Gewissheit tatsächlich in unserem Leben haben, so wie Paulus und auch mit Paulus sagen, nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Absolut nichts. Woher nimmt Paulus diese Sicherheit? Denn ein Kapitel vorher lesen wir, wie Paulus seine Erfahrung erzählt oder auch schreibt. Und er sagt hier, und ich verstehe Paulus nicht, warum er das schreibt. Denn er kennt ja diese Gemeinde überhaupt nicht. Er war ja noch nicht mal in Rom, im Gottesdienst, in der Gemeinde. Er kennt sie nicht. Aber schreibt diese Gemeinde Dinge, die aus meiner Sicht ich nicht schreiben würde. Ich würde schreiben, ich, Robert Geibel, kann das und das und das und habe diese Erfolge zu vermelden. Ja, denn er will ja nach Rom kommen, in die Gemeinde kommen. Er will die Gemeinde gewinnen, damit sie dann ihm Geld spenden und er mit diesem Geld nach Spanien gehen kann, um dort zu missionieren. Das war ja seine Absicht. Und da schreibe ich doch nicht, ich, Paulus, was ich, elender Mensch, sagt er. Ich, elender Mensch. Und vorher schreibt er, denn ich weiß,
das in mir.
Das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Und so weiter. Und dann sagt er, ich, elender Mensch. Ha. Würdet ihr das schreiben? An eine Gemeinde, die euch nicht kennt? Würdet ihr das machen? Wie macht man das, wenn man sich heute bewirbt, irgendwo eine Arbeitsstelle sucht oder einen Studiumplatz? Wie macht man das? Schreibt man so etwas? Ich bin ein elender Mensch, ich habe solche Schwachheiten. Eigentlich das, was ich nicht tun will, das tue ich und so weiter. Macht man doch heute nicht. Im Gegenteil, man versucht sich ganz gut darzustellen. Aber Paulus macht das. Und ich stelle dann die Frage, ja, woher hat er diese Sicherheit? Nichts kann uns von der Liebe Christi trennen. Und er schreibt das nicht, liebe Gemeinde, wir haben dieses Problem. Das Gute tun wir nicht und das Schlechte tun wir. Nein, er sagt hier, ich, Paulus, habe das Problem. Woher hat er diese Sicherheit? Vielleicht hat er diese Sicherheit, dass er sagen kann, danke schön für den Blumenstrauß, ja, vielleicht, ich, Paulus, war auf dem Weg nach Damaskus und da kam Jesus. Deswegen kann ich sicher sein, dass mich nichts von der Liebe Christi trennt. War das vielleicht die Ursache? Ich frage mich, lieber Bruder Paulus, kennst du die Gemeinde überhaupt? Kennst du überhaupt die Gemeinde? Die Gemeinde war zerstritten in diesem Augenblick, als Paulus diesen Brief geschrieben hat. Denn es entstand eine Gemeinde dort, man weiß nicht, wer dort missioniert hat. Und das waren meistens Judenchristen, die dann Christentum angenommen haben. Und dann haben die Juden wahrscheinlich sich schlecht benommen, ich weiß es nicht, aber die Geschichte sagt, dass der Kaiser Claudius sie aus Rom verbannt hat. Und sie mussten alle Rom verlassen, alle. Auch natürlich die Christen, Judenchristen. Und nach einigen Jahren oder während diesen Jahren sind andere gekommen in die Gemeinde, nämlich Heidenchristen. Und was haben die gemacht? Die haben natürlich die Leitung übernommen. Die haben den Gottesdienst anders gestaltet. Sie haben auf einmal andere Lieder gesungen. Sie haben andere Theologie gepredigt. Und zwar Jesus Christus ist unser Herr und Gott. Er ist auf unsere Erde gekommen. Er hat uns erlöst. Wir sind seine Kinder und wir leben im Glauben, im Vertrauen auf seine Wiederkunft und warten, dass er bald kommt. Aber nach ein paar Jahren, Claudius ist gestorben, das Gesetz wurde abgeschafft und die Judenchristen kamen wieder zurück. Und was haben sie entdeckt? Moment mal, haben die gesagt, was ist hier los? Der Gottesdienst ist anders, die singen ganz andere Lieder, die predigen ganz anders. Das geht doch nicht. Und dann hat es so richtig gekracht. Dann hat es so richtig angefangen. Ja? Und dann haben die gesagt, beschneiden muss man sich und Traditionen muss man halten und jenes und so weiter. Und dann haben die Heidenchristen gesagt, nein, das hat Jesus Christus abgeschafft, das müssen wir nicht mehr machen und so weiter. Also, und dann gab es solche Streitereien und Uneinigkeit. Und ich frage mich, Paulus, wie kannst du so schreiben? Ich bin sicher, dass uns nichts von der Liebe Christi trennt. Bei uns ist ja auch nicht alles 100%. Im persönlichen Leben, auch im Leben der Gemeinde, es gibt manche, die schwach im Glauben vielleicht geworden sind. Es gibt manche, die vielleicht nicht ständig zum Gottesdienst kommen oder was auch immer. Kann ich heute sagen, wie Paulus, liebe Gemeinde, nichts kann uns von der Liebe Christi trennen. Woher nimmt er diese Sicherheit? Die erste Antwort, die ich gefunden habe in diesem Text, die finden wir im Vers 26. Und Paulus sagt hier, sagt es der Gemeinde, sagt es uns heute, denn das Wort Gottes ist ja auch uns geschrieben worden. Und er sagt, desgleichen hilft auch der Geist unsere Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Was heißt das? Das heißt, es gibt in unserem Leben solche Situationen, wo wir nicht beten wollen, weil wir uns vielleicht schämen, weil wir Dinge getan haben, die nicht in Ordnung gewesen sind. Als Menschen, sündhafte Menschen, machen wir das. Und dann zu Gott kommen und beten. Und dann schämt man sich, wie der verlorene Sohn. Er sagte, Vater, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, aber ich möchte bei dir einfach arbeiten, wie alle anderen, die bei dir arbeiten. Und dann schämt man sich. Und dann betet man nicht. Oder man betet nicht, weil man eine ganz schlimme Erfahrung gemacht hat und man ist mit Gott nicht einverstanden. Wieso hat er das zugelassen? Ich war doch treu. Ich habe dies und jenes gemacht. Wieso hat Gott das gemacht? Und dann betet man nicht. Und an dieser Stelle kommt der Heilige Geist. Und das, was ich nicht machen kann, das macht er. Nicht einfach so. Denn Paulus sagt, wie macht er das? Er beschreibt das mit unaussprechlichem Seufzen. Das, was du nicht aussprechen kannst, das, was vielleicht die Gemeinde nicht aussprechen kann, das macht der Heilige Geist. Und deswegen sagt Paulus, wenn der Heilige Geist das macht, kann ich doch nicht sagen, ich bin unsicher, ob die Gemeinde auf den Weg bleibt, ob doch nicht sie getrennt wird von der Liebe Christi. Er kann das einfach nicht. Der sagt, ich bin sicher, nichts kann uns von der Liebe Christi trennen. Und dann geht Paulus weiter. Und er sagt, es gibt noch andere Argumente, die dafür sprechen. Zum Beispiel sagt er von einer Vorherbestimmung. Und es ist interessant, dass Calvin hier eine Lehre entwickelt hat, dass jemand für die Erlösung vorherbestimmt ist von Gott und manche überhaupt nicht. Nein, aber ihr müsst euch vorstellen, als dieser Brief in Rom angekommen ist und das erste Mal gelesen worden ist, müsst ihr euch vorstellen, so ein Gottesdienst, auf der einen Seite saßen die Heidenchristen und auf der anderen Seite die Judenchristen. Und der, der diesen Brief gelesen hat, hat ihn schön zu Hause vorbereitet. Nicht alle konnten lesen. Nicht alle waren so gebildet wie wir heute, Und es ist interessant, dass sehr viele Sklaven waren sehr gebildete Menschen. Und wenn sie lesen konnten und schreiben konnten, die hatten die beste Position dann. Und so wurde der Brief vorgelesen. Und der Leser, wo waren die Heidenchristen? Hier. Dann hat er den Brief gelesen und die Judenchristen sagten, richtig so, fantastisch. Ja? Aber dann wendet sich das Blatt und Paulus spricht die Judenchristen an und die Heidenchristen sagen, haha, so. Aber Paulus sagt, nein, Leute, wer ist vorherbestimmt? Heidenchristen, Judenchristen? Alle. Deswegen kann keiner sagen, wir sind von Gott bestimmt worden, wir sind erlöst worden und ihr nicht. Sowas gibt es nicht, sagt er. Absolut nicht. Ja, denn die er vorherbestimmt hat, wen hat er vorherbestimmt? Alle, Heidenchristen, Judenchristen. Die hat er auch berufen. Wer ist berufen? Heidenchristen, Judenchristen, alle. Die er aber berufen hat, so, die hat er auch gerecht gemacht. Wen hat er jetzt gerecht gemacht? Alle. Alle. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Alle. Was wollen wir nun dazu sagen? Stellt jetzt Paulus die Frage. Ist Gott für uns? Ist Gott für uns? Ist Gott für uns? Orwell, ist Gott für uns? Immer. Ja, wenn er für uns ist, wer kann wider uns sein? Paulus stellt diese Frage. Wer? Gibt es jemand? Das ist eine rhetorische Frage. Auf die gibt es nur eine Antwort. Keiner. Keiner. Und dann kommt noch ein Argument, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der sagt, Leute, denkt mal logisch nach. Wenn Gott das Größte für uns getan hat, was es bloß gibt, wird er alles andere uns nicht schenken. Ja, selbstverständlich wird er das machen. Das ist doch keine Frage. Und deswegen sagt Paulus, ich bin sicher, dass uns nicht von der Liebe Christi trennen kann. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer? Übrigens, im Kontext ist das keine juristische Frage. Das ist eine orientalische Frage. Und zwar müssen wir uns das so vorstellen. Also der Herr Chodorkowski wurde von dem Herrn Präsident Putin begnadigt. Ja? So. Fantastische Sache. Ich weiß nicht, warum Putin das gemacht hat. Ist seine Sache. Aber wir müssen uns das so vorstellen. Ja? Also angenommen, jemand von uns arbeitet im Bundeskanzleramt. Ja? Lena, würdest du einverstanden sein, dass wir dich jetzt als Beispiel nehmen? Ja? So, Lena winkt, also das heißt, sie ist einverstanden. Ja? So. Und da du dort arbeitest und ich ein Problem habe, weil mir Ungerechtigkeit widerfahren ist, dann komme ich zu dir und sage, Lena, wenn du dort irgendwie die Bundeskanzlerin triffst, so nebenbei, kannst du vielleicht ein Wort einlegen für mich und sagen, ich habe da so einen Verwandten, kannst du ein Wort sagen? Und Lena sagt, natürlich, klar. Und es ergibt sich so, da kommt die Bundeskanzlerin von einem Termin zum anderen und dazwischen hast du sie erwischt und sagst, Angie, könntest du? Und Angie hat gute Laune und sagt, na klar, Telefonnummer, angerufen, so und so, könntet ihr nicht, bitte. und die Sache ist erledigt. Das ist hier gemeint. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen, sagt er. Wer? Komm zu Christus, sag ihm dein Problem und er sagt, Vater, könntest du nicht. Ich sage, klar, ist doch mein Kind. Habe ich doch geopfert, erlöst. Warum kann ich das nicht machen? Und deswegen sagt Paulus, kann uns noch etwas von der Liebe Christi trennen? Nee, er sagt nichts. Wer will verdammen? Wer? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der vielmehr, der auch auferweckt ist und der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Übrigens interessant, wie Paulus das darstellt. Er fragt, wer will und meint eine Person. Ja? Wer will, ist doch eine Person dann gemeint. Aber er redet nicht oder schreibt nicht von einer Person, sondern sagt Trübsal oder Angst oder Verfolgung. Ist ja keine Person, Verfolgung ist ja keine Person. Aber er meint, dass das Menschen verursachen oder Kräfte verursachen, um uns von der Liebe Christi scheiden zu können. Ja? Und trotzdem gelingt es nicht. Er sagt, wir haben kein Leben, das immer so auf 100% läuft. Alles glatt, alles super, alles schön. Nein, er sagt, so etwas gibt es nicht in unserem Leben. Warum? Es gibt Hunger, es gibt Blöße, es gibt Gefahr, es gibt Schwert. Und so, dein Vornamen habe ich jetzt vergessen. Diana, ja, Entschuldigung. Ja, hat heute Morgen eine Erfahrung erzählt, was ihr gestern wieder erfahren ist und so weiter. Das heißt, eine schlechte Erfahrung. Ja? Und wir sind immer mit irgendwas konfrontiert, was nicht angenehm ist. Ich sage mal jetzt immer in Anführungszeichen, aber es gibt Dinge, die unangenehm sind, die wirklich unangenehm sind. Erlaubt mir das zu sagen, liebe Familie Bold, ihr habt das vor einem Jahr sehr bitter erfahren müssen. Die Gemeinde hat das bitter erfahren müssen. Es gibt Dinge in unserem Leben, mit denen wir konfrontiert sind, und da kannst du nicht lachen, da kannst du nicht jubeln, da kannst du nur weinen, Fragen an Gott stellen und so weiter. Und das meint Paulus auch hier. Und er sagt, wie geht es damit? Er sagt ganz eindeutig, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Durch wen überwinden wir das? Unangenehme? Durch wen? Durch das Fasten? Durch gute Werke vielleicht? Durch sonst noch was? Nein, sagt Paulus, wir überwinden das durch die Kraft Gottes. Durch Jesus Christus überwinden wir das. Deswegen, liebe Geschwister Bold, deswegen seid ihr heute hier. Deswegen ist jede von uns heute hier, weil Gott uns diese Kraft ständig schenkt. Nicht nur für 5 Minuten pro Tag. 24 Stunden jeden Tag. Sonst wären wir heute nicht hier. Und deswegen kommt Paulus zu dieser Schlussfolgerung und er sagt ganz eindeutig, liebe Gemeinde, nichts kann uns von der Liebe Christi trennen. Habt ihr irgendwo, als Paulus diese Ausführungen gemacht hat, irgendwo einen Hinweis gelesen, dass Paulus gesagt hat, weil ich so glauben kann, weil ich so viele Gemeinden gegründet habe, weil ich dies und jenes gemacht habe, deswegen kann uns nichts von der Liebe Christi trennen. Habt ihr das gelesen? Habt ihr das gehört? Nein. Was haben wir gehört? Der Heilige Geist, er kämpft für uns. Gott kämpft für uns. Er hat sich hingegeben, um uns zu erlösen. Der Blick ist wohin gerichtet? Auf wen gerichtet? Auf Jesus Christus ist der Blick gerichtet, wenn Paulus das schreibt. Er ist nicht gerichtet auf mich persönlich. Wenn ich auf mich schaue, dann kann ich verzweifeln. Dann kann ich tatsächlich verzweifeln. Wenn ich aber auf Gott schaue, wenn ich auf Jesus schaue, und das machen wir heute, indem wir Abendmahl feiern und wenn wir das Brot und den Wein zu uns nehmen, schauen wir auf Jesus Christus, auf seine Verdienste. Deswegen kann Paulus sagen und deswegen können auch wir heute sagen, nichts kann uns von der Liebe Christi scheiden. Das alleine gibt uns Sicherheit. Nichts anderes kann uns Sicherheit geben. Aber das gibt uns Sicherheit. Ich freue mich, dass wir heute ein Lied gesungen haben. 148. Mir ist dann aufgefallen, diese Worte sind mir aufgefallen, in ihm spricht der Schwache, ich bin stark. In ihm. In ihm kannst du heute wirklich sagen, ich bin stark. Und weiter, und der Arme, ich bin reich. Ich lade euch ein. Schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus Christus. Ellen White hat einen guten Ratschlag gegeben. Jeden Tag eine Stunde über die letzten Ereignisse, die mit Jesus passiert sind, wie er gekreuzigt worden ist, nachzudenken. Das ist Schauen auf Gott. Das ist Schauen auf Jesus Christus. Ich lade euch ein, schaut auf ihn. Auch wenn manchmal ihr Zweifeln habt, auch wenn manchmal ihr euch anschaut oder in euch schaut und sagt, meine Güte, habe ich gar nicht gedacht, dass ich so ein schlimmer Kerl bin oder schlimmer Frau bin, schaut nicht auf euch, schaut auf Jesus Christus. Und wenn ihr auf ihn schaut, dann werdet ihr mit Paulus sagen können, nichts kann mich von der Liebe Christi trennen. Das ist ein Siegesakkord. Das ist eine Hymne. Und diese Hymne kann man jeden Tag, wenn man auf Christus schaut, dann auch singen. Ich möchte mit euch ein Gebet sprechen. Es wäre schön, wenn wir aufstehen. Vater im Himmel, es ist schön, dass wir auf dich schauen können, weil du zwischen uns und dem Himmel eine Brücke gebaut hast. Diese Brücke heißt dein Opfer, dein Tod, dein vergossenes Blut, deine Auferstehung und dein Dienst in deinem Heiligtum. Es ist schön, dass wir auf dich schauen können und dürfen, Herr. Weil dann und nur dann bekommen wir Sicherheit, dass uns nichts von dir trennen kann. Von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Vergebung. Denn deine Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung, die sind unwahrscheinlich groß. Mit unserem Verstand können wir das nicht erfassen. Vater im Himmel, ich bitte dich, lege deine Hände auf die Gemeinde. Lege deine Hände auf jeden Einzelnen heute und nimm jede Zweifel weg. Hilf, dass durch diese Zweifel jeder auf dich schauen kann. Und wenn wir heute einander die Füße waschen werden, dann lass uns auf dich schauen. Und wenn wir heute das Brot zu uns nehmen werden und den Wein, lass uns auf dich schauen, Herr. Und wir danken dir ganz herzlich, Herr, dass du uns sündhafte Menschen erlöst hast und gesagt hast, schaut auf mich. Schaut auf mich. Ja, und indem wir jetzt den Text aus Johannes Kapitel 13 lesen werden, hilf, dass wir erneut auf dich schauen. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er uns aus dieser Welt, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er formal auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Sprich zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht nur die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nicht, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es wisst.